Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Jörg Barbarowski. Er ist Professor für Geschichte und einer der streitbarsten Intellektuellen unserer Zeit. In dieser Folge sprechen wir über nichts Geringeres als die Krise der liberalen Demokratie. Sein neues Buch Am Volk vorbei. Warum fühlen sich denn so viele Menschen nicht mehr vertreten? Was macht den Populismus so stark? Und wie konnte es denn passieren, dass demokratische Institutionen immer weniger Vertrauen genießen? All diesen Fragen gehen wir auf den Grund und noch ganz viel mehr. Und jetzt ist hier für euch Jörg Barbarowski. Diejenigen, die Entscheidungen zu treffen haben, wissen, was die Stunde geschlagen hat. Aber sie beschweigen die Krise, weil es angenehmer ist, sich die Welt so schön zu machen, wie sie nicht ist. Man möchte von lästigen Kritikern nicht gestört werden und behilft sich mit dem ältesten aller Bestechungsversuche, indem man Geld verteilt, um die Unzufriedenheit und die Unruhestifter ruhig zu stellen. Manche Fragen werden nun gar nicht mehr gestellt, schon gar nicht beantwortet, weil man sie für unzulässig erklärt. Man darf sich zwar aussprechen, muss sich aber mit dem Warnhinweis zufrieden geben, dass manches im eigenen Interesse besser unausgesprochen bleiben sollte. Wo den Debatten Grenzen gesetzt werden, erstirbt die Kultur des offenen Gesprächs, weil jeder nur noch an den Schaden denkt, der ihm entstehen könnte, wenn er sich über das moralische Gebotene hinwegsetzte. Es sind die selbsternannten Hüter der Demokratie, die darüber bestimmen wollen, was noch gesagt werden sollte und was nicht. Bei Bedarf werden Störer zu Feinden der Demokratie erklärt und vom Gespräch ausgeschlossen. Dagegen wehren sich diejenigen, die sich dennoch aussprechen wollen. Im Kampf um Deutungshoheit werden Begriffe nun mit neuen Bedeutungen aufgeladen. Für die einen sind Schulden Vermögen, Kriegsertüchtigung ist Friedensdienst, Zensur Meinungsfreiheit, kulturelle Homogenität bunte Vielfalt und das Verbot, sich auszusprechen, Arbeit an der Demokratie. Jörg, das klingt mir nach einer richtigen Krise, in der die Demokratie steckt. Das war ein Zitat aus deinem Buch.
Ja, stimmt. Deshalb habe ich sie auch geschrieben, weil das meine Wahrnehmung ist, dass wir in einer Krise sind. Die Lautstärke des Streits deutet ja darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Dass Menschen sich in den sozialen Medien, aber auch auf der Straße, im Parlament wüst beschimpfen und nicht mehr imstande sind, miteinander kultiviert zu streiten, ist ja ein Indiz der Krise. Und dass die jeweiligen Gegner die anderen zum Schweigen bringen wollen. Ja, das ist ja doch wirklich ein Indiz dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass man das Gegenüber eigentlich weghaben will. Und Demokratie lebt davon, dass es die anderen gibt, mit denen man im Streit ist. Mit denen man irgendwie in Freundschaft ist, im Konsens sein kann und trotzdem im Streit ist. Und wenn das fehlt, dann ist die Demokratie in der Krise. Und das meinte ich mit diesem Satz. Ne? Also der Streit wird durch Wertfragen wird er übertüncht und so getan, als sei er gar nicht da, weil die anderen nur die Feinde sind und nicht die Partner im Streit. Und das kann man am besten, kriegt man diese Probleme weg, indem man sie sozusagen durch den Verweis auf Werte wegbringt und stillstellt.
Du hast ja auch geschrieben, zum Beispiel, dass der Feind mag noch ein Recht auf Existenz haben, das Böse aber nicht. Solche Ausschließlichkeit wäre das Ende jeglicher Demokratie, für die sich doch eigentlich auf diejenigen verwenden, die glauben, das Böse zu bekämpfen. Das geht auch in die Richtung, oder? Dass wir gar nicht mehr. Also richtig. Ein Feind ist ja noch was, okay, mit dem kann man irgendwie vielleicht reden. Aber so das Böse.
Der Feind ist einer, der, nachdem er in Wahlen unterlegen ist, trotzdem weiterleben kann. Der Feind ist nicht das schlechthin Böse, das weggeschafft werden muss. So wie im Krieg anschließend Friedensverhandlungen beginnen und die Kriegspartner wieder an einem Tisch sitzen, so ist es bei den Wahlen so, dass sich die, man könnte ja sagen, dass die Wahlen friedliche Kriege sind, in denen die Patronen durch Wahlzettel ersetzt werden und dass es bestimmte Regeln gibt. Die anderen sind die Feinde, aber sie sind nicht die Unmensch. Es sind nicht die, mit denen man gar nicht reden kann. Es sind nicht die, die anschließend nach den Wahlen ihr Recht verwirkt haben, überhaupt auf der Welt zu sein. Sondern die anderen sind insofern Feinde, als dass man um die Macht buhlt und um die Macht kämpft, Beide wollen die Macht haben, aber sie sind doch freundliche, freundschaftliche Feinde in dem Sinne, dass sie gemeinsam einen Raum teilen, in dem gilt, dass jeder die Chance auf den Sieg haben muss. In dem Augenblick, wo jemand anderen jegliche Chance darauf ausgeschlagen wird, Sieger sein zu können in einem demokratischen Prozess, da stirbt die Demokratie und da verwandelt sich der Feind in einen Unmenschen, in das Böse, das weg kann. Und das ist gerade das, was passiert in der gegenwärtigen Demokratie, dass die Feinde zu Unmenschen erklärt werden. Sie werden also einfach ausgeschlossen aus dem Diskursraum und das geschieht auf beiden Seiten. Das ist keine Einbahnstraße und das ist sehr gefährlich, wenn das passiert, weil dann das Vertrauen darauf, dass man am Ende vielleicht auch einmal Sieger sein könne, bröckelt. Und wenn dieses Vertrauen bröckelt, dann ist die Demokratie eigentlich am Ende.
Du meinst mit dem Vertrauen, dass man auch selber Sieger sein könnte, so den Kerngedanken der Demokratie auch, ne? Dass ja. Ich kann mich aufstellen lassen, ich kann gewählt werden, wenn ich gut genug Themen habe, mich gut genug in Anführungsstrichen verkauf. Und das passiert halt nicht, wenn ich davor als das Böse abgestempelt werde.
Ja, und wenn man schon im Voraus weiß, man wird auf gar keinen Fall je regieren, weil die an der Macht sind, zwar Wahlen noch zulassen, aber verhindern werden, dass man an die Macht kommt. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dass der Verlierer auch einmal der Sieger sein kann, weil die Regeln für alle gelten, und dann kann man die Unsicherheit nicht mehr aushalten. Die Demokratie ist ja eine sehr unsichere Staatsform. Sie lebt immer mit der Unsicherheit, dass man nicht weiß, ob der Verlierer die Wahl akzeptieren wird. Ein Moment war das ja so, als Trump die Wahlen verlor, war für einen Moment, wenn er jetzt das nicht akzeptiert hätte und hätte sich an der Macht gehalten, dann wäre mit der Demokratie Schluss gewesen. Und das Vertrauen darauf, dass das beim nächsten Mal nicht passieren würde, wäre dahin gewesen. Also an diesem Beispiel kann man gut sehen, dass das Gefüge sich sofort wieder ins Lot gebracht hat, als er dann schließlich doch akzeptiert hat. Obwohl er behauptet hat, er hätte die Wahl eigentlich gewonnen, hat er dann akzeptiert, dass es einen geregelten Übergang gab. Und davon lebt Demokratie. Damit man Unsicherheit und prekäre Verhältnisse ertragen kann, muss man das Vertrauen darauf haben, dass sich, obwohl es keinen Schiedsrichter gibt, dass sich alle Parteien, die im Streit beteiligt sind, an diese Absprachen und Regeln halten.
Dass man sich einfach an die Spielregeln hält, die ja. So mehr oder weniger unausgesprochen gelten, oder?
Und dass es Minderheitenschutz gibt. Davon lebt die Demokratie. Man kann sagen, in der Demokratie soll gelten, was die Mehrheit will. Das ist zwar richtig, das soll gelten. Und auch Gesetze werden ja mit Mehrheit beschlossen und dann verabschiedet. Aber trotzdem ist in dem Satz, es soll gelten, was die Mehrheit will, auch immer mit eingeschlossen, dass die Mehrheit, die heutige Mehrheit, die Minderheit von morgen sein könnte. Und das ist es, worauf es ankommt. Natürlich soll gelten, was die Mehrheit will, das ist schon richtig. Aber die Mehrheit muss sich immer wieder der Kritik, der Herausforderung und den Wahlen stellen. Und muss akzeptieren, dass sie morgen die Minderheit sein kann. Und nur deshalb akzeptieren die anderen auch, dass sie in der Minderheit sind. Weil sie wissen, es kann auch anders sein. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen, damit umzugehen. Und zu akzeptieren, dass schmerzhaft ist, Wahlen zu verlieren. Aber dass das nun einmal so ist, dass man das akzeptieren muss, weil es sich jederzeit auch wieder ändern kann.
Und generell lernt man ja aus Niederlagen immer auch ein bisschen mehr als aus seinen Erfolgen. Und ändert dann auch ein bisschen was. Du schreibst zum Thema Wahlen, schreibst du auch, die Bürger gehen zur Wahl, aber sie entscheiden nichts mehr. Die Politik ist nur noch ein technisches Verfahren, das nach Experten verlangt, die Bürger aber so nicht mehr braucht. Was meinst du damit?
Ich meine damit, die Tatsache, dass die Parlamente die Gesetze machen, bedeutet ja schon, dass der Bürger an Entscheidungen nicht beteiligt wird. Bürger entscheiden ja faktisch in repräsentativen Demokratien gar nichts, sondern sie wählen alle 4 Jahre. Sie wählen Kommunalparlamente, sie wählen Landtage und den Bundestag und inzwischen auch die Abgeordneten des Europaparlaments. Das ist das, was wir Bürger machen. Wir entscheiden aber nichts. also für uns entscheiden andere. Das ist Kennzeichen der repräsentativen Demokratie in großen Flächenstaaten, dass der Bürger gar nicht selber entscheiden kann. Und die einzelne Stimme, die jemand hat, die ist ja ziemlich unbedeutend. Wenn 40 Millionen Leute zur Wahl gehen, dann fällt eine Stimme nicht ins Gewicht. Insofern ist das erstmal etwas, was man konstatieren muss. In einer Demokratie entscheiden die Repräsentanten, die gewählt wurden und nicht der Bürger. Aber auch die Repräsentanten verlieren an Bedeutung, seit sich Kompetenzen verlagert haben. Immer mehr Kompetenzen in Expertengremien, in die Bürokratie verlagert werden. Immer mehr Kompetenzen zentralisiert werden. Also die Kommunen haben ja kaum noch irgendwelche Entscheidungshoheit, weil ihnen das Geld ausgeht, weil die Kommunen pleite sind und weil sie kaum noch Möglichkeiten haben, den Entscheidungsspielraum zu nutzen, den sie einmal hatten. Und zahlreiche Kompetenzen sind an die Justiz, an Verfassungsgerichte und an die Europäische Kommission verlagert worden. Man hört ja immer wieder, dass dann gesagt wird, nein, das widerspricht Europarecht oder das können wir nicht machen. Da kann der Bürger nichts entscheiden, das ist schon entschieden. Das meine ich damit. Diese Tendenz hat sich in den letzten 30 Jahren verstärkt. Also nach dem Ende des Sozialismus in den ost- und mitteleuropäischen Staaten, der Integrationskraft der Europäischen Union, haben sich immer mehr Kompetenzen nach Brüssel verlagert und immer mehr Kompetenzen in die Exekutive, die Stärkung der Exekutive verlagert. Und die Parlamente sind schleichend entmachtet worden, die nationalen Parlamente. Und das meine ich damit, dass der Bürger ohnehin wenig zu entscheiden hat, weil er nur wählt, aber auch seine Repräsentanten haben viel weniger zu entscheiden, als das früher der Fall
war. Ja, weil du jetzt gerade die EU auch angesprochen hast, du schreibst ja zum Beispiel auch, inzwischen ist auch die EU für viele Bürger ein Synonym für eine große Enttäuschung, ein Ort unerfüllter Erwartungen und Hoffnungen. Sie ist offenbar gar nicht der Garant der Demokratie, wie ihre Repräsentanten behaupten, sondern der Urheber all der Mängel, an denen die Demokratie leidet.
Ja, weil die EU ist so etwas wie eine Blackbox. Das geht auch gebildeten Menschen so. Niemand weiß im Grunde genau, was da passiert. Niemand weiß im Grunde, was in der Europäischen Kommission abläuft, wie die Entscheidungsabläufe sind. Die Entscheidungsabläufe sind vollkommen intransparent. Sie sind nicht demokratisch legitimiert, obwohl die Europäische Kommission ununterbrochen im Namen Europas spricht, in Anführungszeichen, hat das mit dem Leben der Bürger eigentlich nur noch wenig zu tun. Hartmut Rosa, der Soziologe, der hat einmal in einem Buch über Resonanz davon gesprochen, dass es in der Politik, wenn sie erfolgreich sein will, einen Resonanzboden geben muss, auf dem die Entscheidungen schwingen können. Das heißt, dass es ein Resonanzverhältnis zwischen Bürger und Politik geben muss, damit Politik Vertrauen erweckt. Wer gar nicht mehr versteht, was irgendwo passiert, und das trifft inzwischen auch für unsere Bundestagsabgeordneten zu, die gar nicht mehr durchblicken, was in der Europäischen Kommission und in den Institutionen eigentlich gemacht wird. Also was die Europäische Zentralbank macht, was der Menschengerichtshof macht, was der Europäische Gerichtshof zu entscheiden hat und was er entscheidet. Und was in der Kommission gemacht wird und was in diesem riesigen, gigantischen Europaparlament eigentlich tagtäglich abläuft, das durchschaut kaum jemand. Und was irgendwann gar nicht mehr durchschaut wird, kann auch nicht mehr kontrolliert werden. Man muss im Grunde wissen, was passiert, damit man Kontrolle ausübt. Stattdessen werden wir aufgefordert, alle 4 Jahre Abgeordneten ein Parlament zu wählen, das eigentlich wenig macht. Während die Europäische Kommission durch eine Verständigung der Mitgliedstaaten und ihrer Regierung zusammengesetzt wird. Das ist eigentlich ein vollkommen undemokratischer Prozess. Den hat man hingenommen, solange das gut lief. Solange das ökonomisch alles gut lief und waren die Leute zufrieden, haben sie sich auch nicht besonders für die politischen Mitbestimmungsrechte interessiert. In der Krise ist das etwas anderes. Ja? Und der Brexit war die erste große Krise, wo man gedacht hat, Europa ist dann doch nicht die Verheißung, von der man immer gesagt hat, das wollen alle Europäer. Und inzwischen ist Europa eigentlich eher ein Synonym für das Undemokratische, das Bürokratische, das Intransparente und das Undurchsichtige geworden. Und Europa braucht dringend einen Prozess der neuen Legitimierung. Sonst sehe ich wirklich, wirklich schwarz, weil die Entscheidungen der Europäischen Kommission demokratisch nicht legitimiert sind. Und deshalb auch wieder hier der Versuch, ständig auf Werte zu rekurrieren. Es sind die europäischen Werte. Und es wird so getan, als seien diese Werte immer schon da gewesen. Sozusagen die abendländisch-europäischen Werte, für die Europa und die Europäische Union steht. Dabei kann man ganz gut zeigen, dass diese Werte im Grunde erst seit den späten 90er Jahren immer wieder hochgehalten werden. Wir vergessen, dass viele Dinge, die wir heute für selbstverständlich und liberal halten, dass die in den 70er, 80er Jahren noch überhaupt nicht selbstverständlich waren. Und dass unser Wertegerüst ein ganz anderes war. Und dass die Staaten der Europäischen Union in ihren Wertegerüsten sehr unterschiedlich sind. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Dänemark und Polen oder zwischen Finnland und Spanien. Und das wird sozusagen zugekleistert, indem man die ganze Sache, die schwierig geworden ist, mit einem Wertegerüst abdeckt.
Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten, aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge. Ja, ich finde auch immer, viele Leute vergleichen ja dann auch immer so, ja, Europa, Amerika. Amerika hat auch 50 Bundesstaaten, ne? Und Europa hat ja auch ganz viele Länder, die mit drin sind. Aber irgendwie für mich der Vergleich, der hinkt immer irgendwie so ein bisschen, weil Amerika ist ja wirklich, das war ja von Anfang an ein Land. So, und Europa ist ja nie ein Land gewesen. Und das ist ja auch gar nicht die Bestrebung der einzelnen Mitgliedsländer, irgendwann eine Riesenkönigin über allen stehen zu haben für unser Land oder einen europäischen, ja, Präsidenten ist vielleicht das falsche Wort, weil es gibt ja Kommissionspräsidentin. Aber das ist ja nicht das Ziel, dass jedes Land seine Autonomie quasi abgibt und sich wie ein Bundesland in Deutschland oder in Amerika verhält. Und deshalb finde ich, hinkt der Vergleich immer so ein bisschen. Ne? Und man hört ja auch immer mehr aus vielen Ländern diese Brexit-Gedanken. Ne, dass man sagt, ja gut, ich sehe jetzt nicht mehr so den Vorteil in der EU, als alles gut lief und Tutti Frutti waren alle auch gern dabei. Sobald es jetzt schlecht läuft, merkt man, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen mehr, was im Argen liegt, als man am Anfang gesehen hat, ne, als alles noch gut läuft.
Ja, man kann ja ganz gut sehen, dass die Europäische Union ja hervorgegangen ist aus einer europäischen Wirtschaftsunion. Die Wirtschaftsgemeinschaft, der EWG, das war ja die ursprüngliche Idee. Jetzt wird uns gesagt, das sei immer schon die Idee eines politischen Zusammenschlusses als Wertegemeinschaft gewesen. Das stimmt natürlich gar nicht. Wenn man als Historiker auf die Entwicklung schaut, sieht man, die Idee war eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Die ist vor allem von Italien, von Frankreich, den Benelux-Staaten und der Bundesrepublik vorangetrieben worden. Was immer übersehen wird, dass das auch in gewisser Weise ein katholisches Projekt war. Und Adenauer und de Gasperi in Italien und de Gaulle, das waren katholische Länder. Und interessant ist, dass in den frühen 60er Jahren Adenauer ins Spiel gebracht hatte, mit dem italienischen Ministerpräsidenten auch Spanien aufzunehmen in die EWG. Aber Spanien wurde von einem Diktator regiert, von Franco. Und interessanterweise war das überhaupt kein Thema. Ja, also warum man eine Diktatur nicht in die EWG aufnehmen sollte. Das gab da so eine Diskussion, aus ökonomischen Gründen sei das vielleicht sinnvoll und eine katholische, transiberische Vereinigung sinnvoller als eine transatlantische. Das ist alles diskutiert worden. Und irgendwann gab es halt diese Idee, die eigentlich darauf abzielte, Deutschland nach der Wiedervereinigung zu schwächen, die Union politisch stärker zu verzahnen und den Euro einzuführen. Interessanterweise hat das zum gegenteiligen Effekt geführt. Deutschland ist dadurch gestärkt worden, nicht geschwächt worden, auch wenn das viele immer behaupten. Ja, Deutschland sei der große Zahler. Am Ende hat Deutschland ganz Europa mit seinen Waren überschüttet. Und die lokalen
Industrien... Exportweltmeister, ne?
Genau. Und der Euro hat dazu geführt, dass viele sozusagen lokale Industrien halt nicht mehr existierten. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Und irgendwann hat man gesehen, dass die Zentralisierung aller politischen Fragen, die Zentralisierung in Brüssel, dass die ein Fehler war, weil nationale Souveränität abgegeben wurde, ohne dass die Bürger in allen Staaten gefragt worden wären. In manchen hat es ja eine Volksabstimmung gegeben über die politische Union, Maastricht-Verträge und über den Euro. In vielen Staaten wie Deutschland eben nicht. Und jetzt hat man irgendwann gesehen, dass die Abgabe von nationaler Souveränität in Krisenzeiten große Probleme schaffen kann. Zum Beispiel die Schuldenkrise in Griechenland. Da hat damals der Tsipras, der Ministerpräsident von Griechenland, von dieser linkspopulistischen Partei, Syriza hieß die, der hat dann gesagt, ob wir in Griechenland jetzt Sozialisten, Konservative oder wen auch immer wählen, ist eigentlich wurscht. Über unser Schicksal wird in Brüssel entschieden und bei den Wahlen in Deutschland, sagt er. Die Wahlen in Deutschland, welche Regierung Deutschland haben wird, ist für unser Schicksal viel wichtiger als unsere eigenen Wahlen. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn das so ist, wenn also die Wahlen zu den nationalen Parlamenten in den ganz zentralen Fragen keine Bedeutung mehr haben, dann hat man ein großes Legitimationsproblem. Ja? Und dann kommt man nicht mehr durch die Krise, indem man auf europäische Werte verweist. Das funktioniert dann nicht mehr.
Du schreibst im Buch auch viel über liberale Demokratie und illiberale Demokratie. Kannst du ganz kurz einmal erklären, was du mit beidem meinst, bitte?
Es gibt ja diese merkwürdige Vorstellung, dass Liberalismus und Demokratie deckungsgleich seien. Was falsch ist. Historisch gesehen war der Liberalismus überhaupt nicht demokratisch. Also demokratisch in dem Sinne, dass zählen soll, was die Mehrheit will. Sondern der Liberalismus, der war historisch gesehen der Versuch, die Macht des Staates gegenüber dem Bürger einzuschränken. Also der Liberalismus beruft sich auf Bürgerrechte, Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Rechtsstaatlichkeit, ein wichtiger Punkt. Die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz. Die klassischen Grundrechte, Versammlungsrecht, Recht auf freie Meinungsäußerung und so weiter. Das sind klassische liberale Vorstellungen gewesen. Aber die Liberalen waren nicht unbedingt große Freunde der Demokratie. Ja, John Stuart Mill hat gesagt, nein, die Tyrannei der Mehrheit, es ist noch viel schlimmer als die Diktatur. Das wollen wir gar nicht. Der Pöbel, der soll nicht mitentscheiden. Und Liberale waren historisch gesehen eigentlich immer Leute, die gesagt haben, es ist besser, wenn nur die Gebildeten und Besitzenden wählen, weil die unabhängig sind. Frauen sollen nicht wählen, weil sie abhängig sind von ihren Ehemännern. Arme Leute sollen nicht wählen, weil sie abhängig sind den Stimmungen und Launen folgen, und ungebildete Menschen seien nicht fähig zum politischen Urteil. Das ist sozusagen eine klassische liberale Vorstellung gewesen, dass Demokratie nicht zwangsläufig heißen muss, dass alle beteiligt werden. Das hat sich nach dem Ersten Weltkrieg komplett verändert, und das waren die Sozialdemokraten in Europa, die darauf gedrungen haben, dass alle mitentscheiden dürfen und das zählen sollen, was die Mehrheit will. Und das ist dieser Begriff der liberalen Demokratie, der jetzt überall ins Spiel kommt, der war in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts oder in den 70er Jahren überhaupt nicht präsent. Man hat in der alten Bundesrepublik nicht gesagt, unsere liberale Demokratie. Davon war überhaupt nicht die Rede, sondern es war von Demokratie die Rede. Willy Brandt hat 1969 gesagt, mehr Demokratie wagen wollen wir. Und damit hat er gemeint, mehr Beteiligung, mehr Bürgerbeteiligung. Und die liberale Demokratie, von der jetzt immer die Rede ist, die ist eigentlich eine Wiederkehr des alten Pöbeldiskurses. Man will eben nicht, dass zählt, was die Mehrheit will, sondern man will Demokratie einhegen, kontrollieren durch Werte, durch Justizkontrolle, durch Verfassungsgerichte, durch Verlagerung von Kompetenzen an die EU. Also sozusagen der Hinweis, die kompetenten Leute sollen entscheiden, was passiert, und man darf dem Bürger jetzt nicht zu viel Macht in die Hand geben, zu entscheiden, was er will. Das nennt man dann liberale Demokratie, beruft sich auf eine alte Tradition, die sind aber gar nicht alt, sondern die kommen erst seit den 90er Jahren, kommen die ins Gespräch. Und Viktor Orban, der ungarische Präsident, der hat dann irgendwann gesagt, wir sind die illiberale Demokratie. Dieser Begriff ergab aber nur deshalb einen Sinn, weil es vorher die liberale Demokratie gab. Sonst hätte das keinen Sinn ergeben. Niemand hätte verstanden in den 70er Jahren, was eine illiberale Demokratie sein soll, was das ist. Wörtlich übersetzt heißt das im Grunde nur, es soll gelten, was das Volk will. Das ist illiberal. Und ich glaube, in der öffentlichen Debatte ist das so ein bisschen nicht verstanden worden. Er hat damit nicht gemeint, die illiberale Demokratie ist nicht sozusagen die Diktatur und das andere ist die richtige Demokratie. Das hat er nicht gemeint, sondern es ist der Widerspruch zwischen der sogenannten elektoralen Demokratie, also Wahlen sollen entscheidend sein, und der Verfassungsdemokratie. Das Gesetz, das Recht soll das Entscheidende sein. Das ist immer ein Widerspruch in der Demokratie gewesen. Wie weit soll man den Bürger entscheiden lassen? Also wo sind die Grenzen? Ja, John Stuart Mill hat ja ganz zu Recht gesagt im 19. Jahrhundert, es gibt die Tyrannei der Mehrheit. Wenn man der Mehrheit alles erlaubt, wird sie wahrscheinlich unangenehme Dinge tun, die die Minderheit nicht will. Und deshalb haben Liberale immer auch zu Recht gesagt, deshalb muss Rechtsschutz eingefügt werden in die Demokratie. Die alten Griechen hätten unsere Demokratie für völlig verfehlt gehalten. Im alten athenischen Demokratie gab es keine Gewaltenteilung. Da gab es keine Richterkontrolle, sondern da galt, was die Mehrheit will. Und was die Mehrheit will, kann oft sehr unangenehm sein. Deshalb ist ja die Idee grundsätzlich richtig, sich zu überlegen, wie weit kann Mehrheit gehen. Aber im Augenblick schlägt das Pendel zu weit in Richtung Liberalismus aus. Dann glaube ich, das ist das Problem. Die Leute haben das Gefühl, es zählt gar nicht mehr, was die Mehrheit will. Es ist wurscht, was sie wählen, es passiert immer das Gleiche.
Das ist ja genau das, was auch oft zitiert wird, ne? Was du jetzt auch mit den Griechen meintest, damals während der Finanzkrise, ne, in Griechenland. Genau. Aber das ist ja auch was im öffentlichen Diskurs, gerade wenn es wieder um Wahlen geht, auch oft genannt wird. Und man muss sich ja nur mal die Wahlbeteiligung anschauen. Sagen wir so, die ist nicht gestiegen, die letzten Wahlen. Ne? Die fällt eigentlich irgendwie immer weiter. Gerade auch auf regionaler Ebene ist es vielleicht noch ein bisschen besser, aber gerade auf Bundesebene ist die Wahlbeteiligung immer irgendwie schlecht.
Nee, es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt?
Tatsächlich?
Ja, es ist umgekehrt. Ah. Nein, die Wahlbeteiligung hat sogar bei den letzten Wahlen zugenommen, bei den Bundestagswahlen, weil die Polarisierung so groß war. Und davon hat die AfD vor allen Dingen profitiert. Ja, weil sie die Nichtwähler, die Enttäuschten, Frustrierten, die immer zu Hause geblieben sind, mobilisiert haben. Je weiter man nach unten geht, desto weniger Wahlbeteiligung. Bei Kommunalwahlen beteiligen die Leute sich fast gar nicht mehr, weil die Bürger wissen, ihre Bürgermeister und Landräte haben sowieso nichts zu entscheiden. Und da sind sie besonders frustriert. Und das war früher genau umgekehrt. Ja, da ist bei den Kommunalwahlen haben viele Leute teilgenommen, weil sie dachten, da können sie was bewegen, da können sie am Ort was tun. Mhm. Aber letztlich sind die Bürgermeister eigentlich nur noch, wenn man in die ostdeutschen Länder sieht, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, da hat man eine Wahlbeteiligung von 30, 35, maximal 40% bei so Kommunalwahlen, weil die Leute sehr genau wissen, dass ihre Gemeinden erstens pleite sind, das im Ruhrgebiet inzwischen auch so, fast jeder Ort ist pleite, haben nichts mehr. Und deshalb können die Kommunalparlamente und die Bürgermeister eigentlich nur noch wenig entscheiden. Aber die Polarisierung der letzten Jahre hat auf Bundes- und Landesebene die Wahlbeteiligung erhöht. Das ist ja eher ein gutes Zeichen, ja, dass die Leute sagen, okay, ich gehe da jetzt hin, da ist ein bisschen Polarisierung, Streit drin und da bewegt sich offenkundig was.
Da ist wieder mehr Diskurs auch, ne? Die Leute reden drüber und wollen dann auch was verändern, ne?
Richtig.
Und du schreibst auch, das passt vielleicht auch gerade ganz gut dazu, zu den Bürgern, die Demokratie der Vergangenheit war weniger vielfältig und weniger dynamisch, aber sie wurde von vielen Menschen als eine Ordnung empfunden, die ihnen gehörte und ihnen entsprach. Auch deshalb, weil sich die Bürger in sozialen Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und Vereinen organisierten, dem Staat nicht als Einzelne ausgeliefert waren. Das alles ist Vergangenheit in der Ära des Neoliberalismus.
Mhm. Ja, ich bin ja ein bisschen älter und erinnere mich deshalb noch ganz gut an die 70er Jahre. Meine Familie väterlicherseits war Arbeitermilieu und mein Vater hat sein Leben lang immer SPD gewählt, war auch SPD-Mitglied im SPD-Ortsverein. Und es war im Grunde wurscht, was die SPD machte. Man wählte SPD. Schluss. Das war so. Das gehörte zu dem Milieu. Die Verwandten mütterlicherseits waren alle katholische Bauern aus Ostwestfalen. Die wählten alle CDU, weil der Bischof am Sonntag im Dom sagte in Paderborn, nicht vergessen, christlich wählen. Und auch da hätte die CDU einen Besen hinstellen können, sie hätten CDU gewählt, was ich das so gehört. Jetzt könnte man sagen, die Leute seien blöd gewesen. Das waren sie aber nicht, weil in ihren Milieus gab es da die Kümmerer, so wie die SED-Funktionäre und später die Linkspartei im Osten, die sich um die Leute gekümmert hat. Die kannte man, man wusste, dass die Einfluss haben, die gehörten zur gleichen Religion, die gingen gemeinsam zur Kirche, sie waren gemeinsam in Vereinen organisiert. Fast alle Menschen gehörten irgendeinem Sportverein an oder der Freiwilligen Feuerwehr. Fast alle oder viele Leute gingen noch in die Kirchengemeinden. Und insofern war das gar nicht pluralistisch, diese Demokratie, sondern sie war sehr stark an Milieus gebunden, verschiedene Milieus gebunden. Aber die Leute konnten sich, da sie in Milieus gebunden waren und die Parteien Resonanzverhältnisse aufbauen konnten zu den Leuten, war die Demokratie stärker verankert. Diese Entkoppelung hat mit der Globalisierung angefangen, dass die Parteien sich von den Bürgern entkoppelt haben, weil die Milieus verschwunden sind. Das ist unübersichtlicher geworden. Die meisten Menschen sind eben nicht mehr in der Gewerkschaft organisiert. Ich erinnere mich an meinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, Holzminden an der Weser. Am 1. Mai war die Stadthalle bis auf den letzten Platz mit Sozialdemokraten gefüllt, wenn der DGB seine Kundgebung abhielt. Heute ist da niemand mehr. Spielt keine Rolle mehr. Aber Demokratie braucht, um das mit Hegel zu sagen, braucht Institutionen, über die der Wille der Bürger vermittelt werden kann und über die die Parteien und die Regierung und das Parlament sich auch vermitteln können. Sozusagen diese Zwischeninstitutionen, durch die der Wille fließen kann, sind ganz wichtig. Ja, Hegel hat mal gesagt, wenn der einzelne Mensch dem Staat gegenübersteht, ist die Gefahr groß, dass der Staat sich in eine Despotie, in eine Tyrannei verwandelt, weil der Bürger sich gegen den Staat nur wehren kann in Vereinen, Institutionen und sozusagen solidarischen Gebilden, wo man sich zusammenschließen kann. Das ist der Grund etwa, warum in Russland jeder Protest zusammenbricht oder warum das in Iran nie funktioniert, weil die Leute diese bürgerlichen Institutionen nicht haben. Und sie bröckeln auch bei uns. Sie schwinden langsam. In Ostdeutschland gab es sie überhaupt nicht wegen der langen Diktatur. Also dieses bürgerschaftliche Engagement, die Vereine und so weiter. Das war alles vom Staat organisiert. Und als der wegfiel, gab es in Ostdeutschland diese Institutionen eigentlich gar nicht mehr. Und das hat Konsequenzen für das Verhalten der Leute, wie sie wählen und wie sie ihre Umgebung wahrnehmen. Kurzum, ich würde sagen, der Bürger, ich glaube, das können viele bestätigen, die auch in großen Städten leben, der Bürger fühlt sich heute alleine und vereinzelt. Viel mehr, als das in den 70er Jahren der Fall war. Das ist der Preis, der für die individuelle Freiheit bezahlt werden muss. Dass man auf der einen Seite ein hohes Maß an individueller Freiheit hat, die können aber im Grunde nur die Wohlhabenden und Gebildeten wirklich nutzen. Während die anderen davon eigentlich keinen so großen Gewinn haben und der Macht und den Verhältnissen schutzlos ausgeliefert sind. Das meinte ich damit, dass das so ist. Das können wir nicht rückgängig machen. Das ist eben so, wie es ist. Man kann das auch nicht ändern. Die Globalisierung gibt es eben. Aber das hat Konsequenzen für unser Leben. Bowling Alone hat das ein amerikanischer Soziologe genannt.
Ja, ich meine, das macht natürlich Sinn, was du sagst, durch diese Gewerkschaften oder Vereine, in denen man sich irgendwie organisiert hat. Die waren ja auch immer irgendwie, wie du schon sagst, ne, die eine Kirche hat dann eher die CDU, CSU hier in Bayern vertreten, Gewerkschaften hat eher was Sozialeres, eine SPD meistens. Mhm. Und das ist ja total verschwunden auch. Also, und das ist ja auch ein, wie du schon sagst, mir war das nie bewusst, aber das ist natürlich ein schönes Vehikel, wo du neben den Wahlen nochmal was schaffst, wo ein Bürger sich wirklich ausdrücken kann, in das möchte ich. Und wenn du merkst, hey, die Gewerkschaften in Deutschland sind mächtiger denn je, dann weißt du, okay, das Interesse an sozialistischen Themen ist einfach groß. Dagegen, wenn du merkst, alle sind in der Kirche, dann merkst du, okay, wir müssen mehr christliche Politik vielleicht machen. Und genauso halt gegenteilig auch. Alle sind aus den Gewerkschaften raus oder sind so schwach wie nie. Die Kirchen, oder weniger als 50% mittlerweile sind in Kirchen irgendwie in Deutschland. Das heißt, es geht ja auch immer mehr zurück. Und das das schreibst du ja genauso auch in deinem Buch. Du schreibst ja, sobald Menschen vereinzeln, sich ins Privatleben zurückziehen, sich in ethnischer oder religiös definierten Personenverbänden abschotten und sich an der Selbstregierung nicht mehr beteiligen, ist die Gefahr groß, dass die Demokratie Schaden nimmt. Nur sehen die Einzelnen nicht, dass sie sich, ohne es überhaupt zu bemerken, in die Hände übermächtiger Institutionen begeben, die sie nach und nach ihre Freiheit berauben.
Ja, genau. Also die übermächtigen Institutionen können die Bürger gegeneinander ausspielen. Oder sie können sie mit Geldzuwendung ruhig stellen. Es fällt ihnen viel leichter zu regieren, wenn die Bürger keinen Rückhalt haben, sich nicht organisieren können. Sondern wenn sie sich vereinzeln in ethnischen Interessengruppen, in unterschiedlichen Gruppen organisieren, die aber sozusagen nur ein Eigeninteresse formulieren. Die Vereine, das dürfen wir auch nicht vergessen, waren ja auch deshalb so wichtig, weil in den Vereinen, zum Teil ja auch in den Gewerkschaften, Menschen aus unterschiedlichen Bildungs- und sozialen Lagen zusammenkamen. In den Sportvereinen waren ja alle. Da waren Akademiker wie Arbeiter. Das waren ja Begegnungsräume, wo die Milieus einander auch begegnen konnten. In Kirchen auch. Natürlich saß in der Messe im Paderborner Dom saß der Unternehmer, der Handwerker, der Arbeiter und der Akademiker. Das waren ja Begegnungsräume, die sowas wie Gesellschaft überhaupt möglich gemacht haben. Unsere Gegenwart zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Milieus undurchlässiger geworden sind. Das ist auch ein Problem des Politischen, dass die Parteien den Kontakt verloren haben zu den unterschiedlichen Milieus. Ja? Die Abgeordneten bestehen fast nur noch aus Beamten und Politikwissenschaftlern oder Leuten, die von der Uni gekommen sind und sind direkt ins Parlament als Referenten. Die meisten sind Beamte, da gibt es gar keine Arbeiter mehr oder Leute, die vorher irgendwas anderes gemacht haben. Ja? In Bayern, in der CSU, gab es diese Leute eine Zeit lang, wie den Seehofer, der aus einer Arbeiterfamilie kam und noch Anschluss an das Milieu hatte. Das war in den 70er Jahren aber ganz normal. Also, dass es diese Möglichkeiten gab, Gesellschaft zu erleben, indem man Leute aus verschiedenen Milieus in verschiedenen Institutionen und bürgerlichen Gruppen kennenlernen konnte, eine Erfahrung machen konnte mit anderen. Das ist vorbei. Vorbei ist auch das, was mir mein Vater immer gesagt hat: Junge, dir soll es mal besser gehen, du musst dann studieren. War der erste Akademiker in der Familie. Das ist heute auch vorbei. Weil viele die Erfahrung machen, damit verdient man gar nicht mehr Geld. Damit kann man gar nicht den sozialen Aufstieg schaffen, indem man irgendwas studiert. Sondern das kann man auf ganz andere Wege bewerkstelligen. Meine Erfahrung ist, dass die Universitäten und die Bildungsinstitutionen wieder eine Angelegenheit von Oberschichten werden und dass die anderen gar nicht mehr an der Uni erscheinen. Also was ich wahrnehme, ist eine Abschottung der unterschiedlichen Milieus. Und das macht uns ja auch so sprachlos in der gegenwärtigen politischen Lage. Das ist ein europäisches und globales Phänomen, das ist ja nicht nur in Deutschland so.
Ja, und man spricht ja nicht umsonst immer auch von den Eliten, ne, die oben irgendwo sitzen und regieren. Ja. Und du schreibst ja auch, die Eliten haben sich gegenüber dem Rest der Gesellschaft sozial und kulturell abgeschlossen. Wer oben ist, der bleibt auch oben, ohne dass man dafür noch irgendeine Qualifikation vorweisen oder sich für seine unverdienten Vorrechte rechtfertigen muss. Auf Kompromisse, die sie in der Vergangenheit noch schließen mussten, ist die Elite nicht mehr angewiesen. Ihre eigene Lebenswelt ist ihr genug. Einen anderen Resonanzraum brauchen sie nicht.
Ja, wo sich zeigt, dass das Politische, die politischen Eliten und die ökonomischen Eliten, die haben sich komplett entkoppelt. Sie brauchen den Nationalstaat im Grunde, brauchen sie ihn nicht mehr. Die ökonomischen Prozesse funktionieren global. Die politischen Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht. Sie leben sozusagen vom Staat. Sie brauchen die Resonanzverhältnisse nicht mehr. Und da sich die meisten Probleme, die Politik lösen will, von Wahlen und Parlamentsentscheidungen abgekoppelt, abgelöst haben, kann diese Elite auch ohne Wahl weiter bestehen. Man sieht das daran, dass wenn die Leute aus dem Parlament ausscheiden, werden sie abgefunden mit Posten in Aufsichtsräten, in ZDF und ARD, Rundfunkanstalten tauchen sie dann auf oder im Europäischen Parlament oder sie werden in der EU-Kommission entsorgt oder eine ehemalige Arbeitsministerin wie Frau Nahles wird dann die Chefin der Arbeitsagentur. Und man sieht, diese Leute schwimmen immer oben. Es ist völlig irrelevant, ob irgendjemand diese Leute wählt oder abwählt, sie bleiben oben. Das gilt für Manager in großen Betrieben, die international und global agieren. Man kann es eigentlich überall zeigen, dass es den sozialen Abstieg für diese Leute gar nicht mehr gibt, dass sie das wissen und im Wissen, dass man immer oben schwimmt, so wie das Fettauge auf der Suppe. Wenn man das weiß, verändert das Verhalten dieser Leute gegenüber den Bürgern. Sie haben überhaupt gar keine Furcht mehr davor, Wahlen zu verlieren. Das ist gar nicht wichtig. Und wenn man sieht, dass unser Wahlsystem ja davon lebt, dass die Politiker in den Parteien nominiert werden für die Listen, dann sieht man auch, dass der Bürger zwar mit seiner Zweitstimme eine Partei ankreuzt, aber er weiß nicht, wer ins Parlament einzieht. Das entscheiden nämlich die Parteien. Und da kommt es darauf an, wie gut die Politiker intrigieren können, wie gut sie sich durchsetzen, damit die Parteispitze sie auf den Listen ganz oben platziert, sodass sie auch bei einem Wahlverlust immer noch wieder ins Parlament einziehen. Das sind im Grunde die ganzen Mechanismen, die der Bürger durch seine Wahlentscheidung gar nicht erinnern kann. Wir müssen, glaube ich, auch einfach verstehen, das war immer schon so, es hat sich nur verstärkt, dass wir auch in der Demokratie beherrscht werden. Also es ist eine naive Vorstellung, dass die Demokratie herrschaftsfrei wäre. Auch in Demokratien werden wir ununterbrochen beherrscht von Personen, die wir nicht gewählt haben. Richter sind nicht gewählt, Gewerkschaftsfunktionäre, Unternehmer, ARD und ZDF, Intendanten. Es gibt Tag für Tag auch in meiner Universität lauter Personen in Verwaltung, die hat keiner gewählt. Und auch nicht die Leute, die Steuerbescheide im Finanzamt zustellen, hat keiner gewählt. Das ist so. Nur hat sich der Trend hat sich verstärkt, dass die Institutionen, die man nicht gewählt hat, haben mehr Macht als früher. Sie dürfen mehr und sie werden nicht mehr kontrolliert. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass die Zahl von Behörden und Personen, die ununterbrochen über unser Leben entscheiden, dass die nicht mehr rechenschaftspflichtig sind. Dass sie machen, was sie wollen. Und diesen Aspekt hat es immer schon gegeben. Er hat nur, wie ich finde, an Bedeutung gewonnen in dem Augenblick, wo die Parteien selber zum Staat geworden sind und sich selber sozusagen so unabdingbar gemacht haben, dass man sie nicht mehr los wird.
Welche Rolle spielt da der Populismus? Weil wir reden jetzt viel über dieses EU, nimmt uns eigentlich die Entscheidungen ab. Wahlen helfen eigentlich nichts mehr. Ne? Der Bürger wird entmächtigt, vereinzelt, ne, ist nicht mehr organisiert. Denkt, er ist frei, aber eigentlich ist er gar nicht frei. Wahlen wählen bringt eigentlich bringt nichts mehr. Bleiben eh alle gleich oben. Ne? Man schwimmt immer oben, wenn man einmal oben ist. Welche Rolle spielt da der Populismus bei dem Ganzen? Weil es scheint uns ja erstmal, als würde der Populismus so, das ist was ne, die AfD und Trump eingeführt haben, so nach dem Motto.
Populismus, da würde ich sagen, den hat es immer schon gegeben. Und das ist ja eine These von dem Buch, dass die Idee der Repräsentation, und das ist ein abendländisches Konzept, die Idee nämlich, dass Herrschaft repräsentiert werden muss, auch in Nichtdemokratien. Also dass entweder der König von Gottes Gnaden ist. Das heißt, wenn der König von Gottes Gnaden ist, ist er von Gott eingesetzt. Das heißt aber, er ist über Gott rechenschaftspflichtig, was immer das heißen mag. Man kann ihn dafür kritisieren, dass er Dinge tut, die nicht gottgefällig sind. Bischofssynoden, der Papst wird gewählt. Also alles Institutionen, von denen wir sagen, die sind gar nicht demokratisch, aber sie sind alle, beruhen sie auf der Idee, dass die Vertreter der Kirche zum Beispiel behaupten, dass sie die Christenheit repräsentieren oder das Kirchenvolk, schon im Mittelalter. Dass Herrschaft, die sich auf das Volk beruft, begründungspflichtig ist. Also sagen muss, behaupten und belegen muss, dass das, was Herrschaft will, im Interesse des Volkes ist. Und weil das so ist, ist die Idee, so ist der Populismus im Grunde immer der immerwährende Schatten der Repräsentation. Überall da, wo repräsentiert wird, gibt es Populismus. In Russland zum Beispiel gab es keinen Populismus, weil die Idee der Repräsentation dort verbreitet war, sondern der Herrscher Quelle allen Rechts war. Brauchte man das nicht. Deshalb ist der Populismus nichts Neues. Immer schon hat es Unruhen gegeben, Ketzerbewegungen im Mittelalter. Man könnte sagen, Martin Luther war der erste bekannte Populist, ja, der den da oben in Rom gezeigt hat, so geht es nicht, sondern das Kirchenvolk will eigentlich etwas anderes. Das ist eine klassische populistische Reaktion. Und Populismus taucht eigentlich immer dann auf, wenn Repräsentation in der Krise ist. Hat eigentlich nicht unbedingt was mit Demokratie, sondern mit Repräsentation zu tun. Die da oben und wir da unten, das ist eine ganz alte Geschichte. Die hat es immer im alten Rom schon gegeben. Der Pöbel und wir da oben. Die, die oben sind, sagen der Pöbel. Und die, die unten sagen die oben, die Korrupten, die uns betrügen. Das ist eigentlich nur eine Neuauflage und taucht eigentlich immer wieder auf. Ja, was war Hitler anderes als ein Populist? Oder Mussolini? Ja, oder die kommunistischen Parteien in den 20er Jahren? Solange das alles gut lief, in den 50er, 60er, 70er Jahren in Europa, mit dem Sozialstaat, ja, zum ersten Mal konnte man zeigen, dass der Lebensstandard der Bevölkerung ununterbrochen stieg. Da gab es keinen Populismus. Welchen Grund hätten die Leute haben sollen, Willy Brandt zu sagen, dass der muss weg, der da oben, der ist korrupt. Die Erfahrung war doch, dass tatsächlich es immer einer späteren Generation besser ging als der vorhergehende. Und das ist seit den 90er Jahren zum ersten Mal anders. Also wir machen die Erfahrung, dass die Generation der 70er Jahre, dass es denen besser ging, als es uns jetzt geht. Also wir machen schon die Erfahrung einer ökonomischen und sozialen Dauerkrise. Und da taucht Populismus auf. Das ist ganz normal. Und solange es Repräsentation gibt, solange wird es auch Leute geben, sagen, die da oben repräsentieren uns falsch. Und wir machen es richtig. Ob sie es dann richtig machen, ist eine ganz andere Frage, aber das ist das Modell. Und ich rate in dem Buch dazu, geht doch bitte entspannt damit um. Das hat es immer schon gegeben, das ist nichts Neues. Und wenn die Dinge gut laufen, verschwindet es auch wieder. Und meistens verschwindet es, wenn die Populisten regieren müssen, so wie in Italien. Da haben alle geschrien und jetzt ist den Meloni an der Macht und es passiert gar nichts Schlimmes. Ja, und das natürlich entzaubern sich Populisten, in dem Augenblick, wo sie Kompromisse machen müssen, ja, müssen mit anderen reden, müssen, ja, können gar nicht umsetzen.
Was sie sind auch nur Teil des Systems am Ende, ne? Und das System ist halt größer als die einzelne Partei meistens. Aber die Angst ist ja dann in Deutschland oft dieses, dass das System dann ausgehebelt wird. Wie, ne, basierend auf unserer Geschichte, ja, ist ja schon mal passiert. Das heißt, die Angst ist nicht unbegründet zumindest.
Naja, aber was man eben nicht ändern kann, ist die Dichotomie zwischen wir hier unten und die da oben. Es ist egal, wer regiert. Das haben auch die Kommunisten nicht aus der Welt geschafft. Auch die hatten in der Sowjetunion einen ihr da oben und wir hier unten. Auch die hatten Repräsentationskrisen. Auch die SED in der DDR. Als das ökonomisch nicht mehr lief, haben die DDR-Bürger gesagt, nee, haben wir keine Lust mehr drauf, auf euren Sozialismus. Und ihr seid die falschen Repräsentanten. Also das schafft man nicht aus der Welt. Und deshalb bin ich entspannt. Weil ich weiß, es gibt dafür keine endgültigen Lösungen, solange es eine Demokratie gibt. Und das ist ja auch gut. Lass doch die Leute einfach machen. Da wird sich schon zeigen, welche Schwierigkeiten man hat. Und am Ende sind alle Menschen korrupt. Sobald sie an den Fleischtöpfen der Macht sitzen, bedienen sie sich genauso, wie das die anderen tun. Das ist menschlich nicht zu ändern. Und Herrschaft wird man damit ohnehin nicht ändern. Gefährlich wird es, wenn Menschen kein Vertrauen mehr zur Demokratie als Staatsform. Wenn sie das Gefühl haben, eine autoritäre Ordnung ist eigentlich besser, weil da einfach mal die Dinge entschieden werden, jetzt mal entschieden werden müssen, dann wird es schwierig. Aber ich würde immer sagen, mit dem Risiko muss man leben. Wie soll man das ändern? Ja, man muss es drauf ankommen lassen und darauf vertrauen, dass dann am Ende sich doch die meisten, oder das Vertrauen habe ich, dass dann am Ende doch die meisten Politiker, aber auch Bürger sagen, na, Demokratie ist schon der beste Weg, Herrschaftsstrukturen zu mildern, das Problem der Herrschaft erträglicher zu machen. Das ist ja, was Demokratie macht. Wir müssen uns beherrschen lassen, aber die Beherrschung wird erträglicher dadurch, dass wir mitbestimmen dürfen, in Grenzen. Und ich glaube, die meisten Leute sehen das auch so und ich glaube auch, dass die meisten Populisten in Europa das so sehen. Wir haben keine Parteien mehr wie die Nationalsozialisten oder die Kommunisten der Weimarer Republik, die die verlangen, dass die Demokratie abgeschafft wird, dass eine Diktatur errichtet werden muss. Wer redet denn heute noch von der Diktatur des Proletariats? Das macht doch kein Mensch. Also selbst die Linkesten in der Linkspartei reden über sowas nicht. Deshalb, glaube ich, haben alle akzeptiert und haben wahrgenommen, dass die Demokratie ihnen eigentlich nur Vorteile bringt, auch ihnen selbst, dass sie einen Gewinn davon haben, in einer solchen Ordnung zu leben.
Ja, du schreibst ja auch, dass Populisten vieles in Frage stellen, aber die Demokratie an sich nicht.
Ja, das ist das Paradox, ja.
Ja, genau. Würdest du dann, weil das war ja damals schon so, ne, in den 30ern, auch mit der Machtergreifung, NSDAP genau. Und so, da war es ja schon so, dass die Populisten das durchaus in Frage gestellt haben. Ne? Also wir nutzen das jetzt, aber dann, okay, jetzt machen wir unsere Diktatur und alles auf eine Person zugeschnitten. Das meinst
aber
du deshalb?
Ja, diese bitte? Erfahrung gemacht. Wir haben diese Erfahrung gemacht, dass das passiert ist. Die Menschen in den 20er Jahren hatten diese Erfahrung noch nicht. Sondern die Demokratie war eine Staatsordnung, die in den 20er Jahren in den meisten Staaten Europas als nicht besonders erfolgreich wahrgenommen wurde. Die Ausnahmen waren Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und die Benelux-Staaten, die eine funktionierende Demokratie hatten, die Tschechoslowakei auch. Aber die meisten Staaten hatten autoritäre Ordnungen, weil demokratische Ordnungen aus verschiedenen Gründen nicht funktionierten. In Deutschland war das der Versailler Vertrag, die Inflation, die Weltwirtschaftskrise, das Chaos, das dazu geführt hat, dass Gruppen den Bürgern versprochen haben, die Quatschbude muss weg. Das Parlament, in dem nichts entschieden wird, davon müssen wir uns lösen. Das haben die Kommunisten genauso wie die Nazis verlangt. Und danach machen wir Nägel mit Köpfen und eindeutige Ordnung. Und dann wird das über eine Führerpersönlichkeit geregelt. Das war für viele Leute eine attraktive Lösung. Daran glaube ich nicht mehr, dass das heute für irgendwen eine attraktive Lösung sein könnte, weil wir doch alle ein verkörpertes Wissen davon haben, wohin das geführt hat. Das wissen wir alle. Niemand will das. In Ostdeutschland schon gar nicht, wo man eine Erfahrung mit Diktatur gemacht hat. Ja, kann man sich doch gar nicht mehr vorstellen, dass man da wieder hin zurück will. Also zur Selbstentmündigung. Dass man sich selber entmündigt, das kann ja keiner wollen. Und interessanterweise sind die Populisten ja die Parteien, Links- wie Rechtspopulisten, die ja mehr Bürgerbeteiligung verlangen. Das ist ja das, was sie tun. Sie reden ja ständig von Demokratie. Und Hitler und Ernst Thälmann und Mussolini, die redeten ständig von Diktatur und von autoritären Ordnungen. Die redeten gar nicht von Demokratie, sondern Goebbels und Hitler haben sehr klar schon Anfang der 30er Jahre gesagt, wenn wir in Wahlen gewinnen, wird das die letzte Wahl sein. Daran haben sie gar keinen Zweifel gelassen. Und alle Wähler wussten das, dass sie das tun würden. Und das ist heute anders. Ne? Das ist anders.
Aber ist es dann nur das Gleiche in anderen Kleidern, so nach dem Motto, dass wenn man jetzt irgendwie an die Macht kommt die AfD kommt an die Macht mit 50 plus 1 und können dann ja eigentlich machen, was sie wollen, herrschen über alles in dem Land, können freie Entscheidungen treffen und Co. und das Land quasi so formen, wie sie wollen. Ist das nicht einfach eine andere Art von Diktatur?
Naja, das hat der Meloni auch gedacht. Sie gewinnt in Italien die Wahlen und dann kann sie mal alle möglichen Probleme mal lösen, ne? Das hat ja nicht funktioniert. Da kam die EU-Kommission in Brüssel, die ja klar gemacht haben, wo die Grenzen sind und was das für das Budget des italienischen Staates bedeuten würde. Da kam der Europäische Gerichtshof, der ihr vorgeschrieben hat, wo die Grenzen ihrer Migrationspolitik liegen. Und dann musste sie Kompromisse im italienischen Parlament schließen, weil sie da eine Koalition hat. Das heißt, die modernen Demokratien sind auf eine Weise miteinander verflochten, also ökonomisch, rechtlich und auch in vielerlei anderer Hinsicht, dass diese nationalen Alleingänge so nicht mehr funktionieren, wie das früher der Fall war. Und es gibt kein Land mehr, in dem denkbar ist, dass irgendeine Partei 50% bekommt und dann mal durchregiert. Selbst wenn sie es bekäme, wäre sie ja in einen internationalen und europäischen Zusammenhang eingebettet, in dem all das, was sich eine solche Partei wünschen mag, gar nicht mehr möglich wäre. Und das war in den frühen 30er Jahren vollkommen anders, als die nationalstaatliche Souveränität überhaupt gar nicht in Frage stand, wo ganz andere Möglichkeiten bestanden, für nationale Regierungen zu machen, was sie machen wollen. Aber auch die populistischen Parteien sind ja extrem heterogen. Das muss man sich ja auch klar machen. Ne? Und die Wähler dieser Parteien, das sind ja Leute, die haben früher CDU und SPD gewählt. Ja, die sind ja nicht plötzlich alle rechtsradikal geworden, sondern die haben ja früher was anderes gewählt. Und man kann am dänischen Beispiel sehen, in dem Augenblick, wo die Sozialdemokraten wieder sich auf das Soziale besinnen, haben sie auch wieder Erfolg. Auch in Schweden sind die ganz erfolgreich. Haben 35%, glaube ich, in Schweden sind in Umfragen. Das ist phänomenal für Sozialdemokraten in Europa. In Dänemark regieren sie. Und sie machen das relativ erfolgreich, indem sie dem Problem nicht aus dem Weg gehen, sondern sie benennen und sagen, dann packen wir das lieber an, als dass es die anderen tun. Und das hatte zur Folge, dass die Rechtspopulisten, die sind von 20% auf 10%. Sind sie gesunken, ja, in Dänemark. Und man kann es ganz gut sehen, dass das auch in der anderen Richtung funktionieren kann.
Es gibt ja auch immer diesen schönen, das schöne Zitat, ich weiß nicht mehr, von welchem AfD-Politiker es war, wo er das geschrieben oder gesagt hat, wo es um irgendein Bundesland ging und er sagt, ja, hier malen wir uns wenig Chancen aus, weil die Bürger sind eigentlich relativ zufrieden hier mit allem. Mhm. Also hier braucht man eigentlich gar nichts, Fokus lieber woanders hin, wo man sich auch denkt, ja, okay, also wenn es uns gut geht, wie du schon sagst, wenn es uns gut geht, wird es wahrscheinlich alles wieder in der Schublade verschwinden, solange bis die Zeiten wieder härter werden, ne? Und Populismus gehört irgendwie dazu.
Der die Partei gegründet hat, der hat das ja selber gesagt, der war ja prominentes CDU-Mitglied. Der war ja Staatssekretär in Hessen bei Walter Wahlmann, dem Ministerpräsident von Hessen von der CDU. Weil der Gauland war da früher Staatssekretär. Und der hat ja selber gesagt, wir haben die Partei nur gegründet, weil die CDU das konservative Milieu nicht mehr bedient. Sobald sie das wieder bedient, ist meine Partei überflüssig. Ja, so, das ist aber eine klassisch konservative. Dann gibt es die Leute, die die soziale Karte spielen. Das sind ehemalige, die wollen ehemalige SPD-Wähler ansprechen. Und dann gibt es natürlich die Rechtsextremen, die es auch dort gibt, die ein anderes Spektrum abgreifen. Also die Partei selber, wenn sie in Regierungsverantwortung käme, irgendwo, muss sich natürlich selber sortieren. Die ist sehr heterogen. Die haben bislang überhaupt keine Verantwortung in irgendwelchen Institutionen gehabt, also keine Regierungserfahrung, keine Beteiligung an irgendwelchen wichtigen Dingen. Und der Flügel Streit würde offen ausbrechen. Jetzt geht es um gar nichts. Man ist immer in der Opposition. Da kann man immer dagegen sein. Aber in dem Augenblick, wo man regiert, da muss nämlich innerhalb solcher Parteien entschieden werden, und welche Minister sollen das sein und wer kann das sein und welcher Flügel soll die Ausrichtung bestimmen. Dann geht es ans Eingemachte. Dann werden die Posten verteilt. Und dann ist oft die Gefahr, dass sich solche Gruppen zerlegen, dass die inneren Spannungen wachsen, dass man sieht, was die einen und was die anderen wollen. In Frankreich gibt es die Le Pen-Bewegung. In Spanien gibt es inzwischen eine sehr starke Rechtspartei. Und die FPÖ in Österreich ist inzwischen bei 35%. Und die FPÖ ist weit rechts von der AfD. Und wenn man sich vorstellt, dass die Peace-Partei in Polen, die eine rechtskonservative Partei ist, die eigentlich rechts von der AfD steht, dass die noch mal zwei Parteien rechts von der Peace hervorgebracht haben, da fragt man sich schon, ja, wenn man nach Deutschland guckt, ist Deutschland nicht doch eher ein Beispiel für ein relativ noch entspanntes Verhältnis, was in anderen Ländern noch viel, viel extremer ist. Also da gucken Sie sich die Wahlen in Tschechien an. Die Leute, die da die Wahlen gewonnen haben, da regiert ja jetzt einer von diesen Leuten. Das ist schon sehr eigenartig. Ich würde einfach nur sagen, in den osteuropäischen Staaten gibt es die Milieubindung nicht. Und die Leute wählen auch ganz schnell wieder was anderes, wenn das nicht funktioniert. Also mein Vertrauen, vielleicht bin ich ein unverbesserlicher Optimist, kann gut sein. Aber ich sage immer, Demokratie muss das aushalten, weil alles andere, jetzt autoritäre Maßnahmen einzuziehen und zu sagen, nein, Schluss, Diskussion beendet, Parteien verbieten, führt zum gegenteiligen Effekt. Wir müssen das aushalten und gucken, was daraus wird.
Ja, Parteien verbieten und so, da habe ich auch oft lang nachgedacht. Da gibt es ja auch dieses Prüfverfahren und gesichert Rechtsextrem und alles Mögliche. Und ich hatte vor vielen, vielen Jahren auch schon mal eine Diskussion, wo es darum ging, irgendwen die NPD einfach verbieten oder sowas. Dann habe ich gesagt, na ja, gut, dann kannst du die Partei verbieten, aber die Leute sind ja trotzdem noch da. So, du änderst ja nichts an dem Problem. Das Problem Und der Frust der Leute, der bleibt ja weiterhin bestehen und sie werden sich irgendeinen anderen Kanal suchen, über den sie den rausgeben wollen. Aber Jörg, lass uns noch über Lösungen sprechen.
Ja.
Nicht nur über Probleme schimpfen und darstellen, sondern was können wir denn tun?
Ja, was kann man tun? Die ökonomischen Probleme, die es gibt, sind diffizil und lassen sich nicht einfach mit einem einfachen Programm lösen. Das stimmt ja auch, das ist so. Aber worum es ja eigentlich geht, in unserem Gespräch ist die Krise der Demokratie und nicht die Frage, wie können wir die Wirtschaftsprobleme lösen. Krise der Demokratie ist das Thema. Und wie kann man das Vertrauen zu dieser Staatsform zurückgewinnen? Das, glaube ich, geht nur, wenn tatsächlich die ganzen Wertfragen aus der Diskussion verschwinden. Dass man einfach mal akzeptiert, dass eine Gesellschaft, in der man lebt, kein homogener Verband ist. Dieses Gerede, wir sollen die Gesellschaft nicht spalten, ist Unfug, weil Gesellschaft immer gespalten ist. Gesellschaft ist nicht Nation. Gesellschaft ist nicht Religion, sondern Gesellschaft ist ein abstrakter Zusammenhang von Menschen, die einander nicht kennen, aber trotzdem glauben, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Sonst würde man nämlich keine Steuern bezahlen, weil man die Leute, die sozusagen von diesen Steuern profitieren, weil man die gar nicht kennt. Und das ist ja eine große Abstraktionsleistung moderner Menschen, dass sie so ein Solidaritätsgefühl entwickeln mit Menschen, die auch in dem Land leben, in dem sie sind. Und das nennt man Gesellschaft. Das ist was anderes als Gemeinschaft. In der Gemeinschaft kennt man die anderen. Man hat ein Gemeinschaftsgefühl. Und das wird, glaube ich, immer verwechselt, wenn da von der Rede ist, die Gesellschaft darf nicht gespalten werden. Sie war immer schon gespalten in verschiedene politische Gruppen, in Religionen. Und natürlich dürfen Menschen andere Menschen hassen. Das ist erlaubt. Man darf das. Ich darf jemanden hassen, aber ich darf niemanden umbringen. Und ich darf auch pöbeln. Es gibt kein Pöbelverbot im Grundgesetz. Und ich darf unterschiedliche Auffassungen haben über gleichgeschlechtliche Paare. Das muss ich akzeptieren, dass Muslime das anders sehen als Protestanten und Katholiken wieder anders als Hindus oder Atheisten. Das ist so, aber es darf niemand gegen das Gesetz verstoßen. Die Debatte darüber, ob das richtige Gesetz ist, das muss aber erlaubt sein. Das ist einfach so. Und das müssen wir, glaube ich, erstmal wieder lernen, dass eine erbitterte Diskussion über bestimmte Fragen, gesellschaftliche Fragen und Wertfragen erlaubt sein muss und dass es keine Instanz geben kann, die sagen darf, eine bestimmte Haltung darf dazu gar nicht eingenommen werden, weil das die Gesellschaft spaltet. Das ist fatal und das passiert gerade. Und was dabei übersehen wird, ist, dass die anderen den Spieß umdrehen können. Und wir können gerade sehen, welche fatale Folgen das in den USA hat. Dass jetzt diejenigen, die jetzt eine Regierung sind, den Spieß umdrehen und den anderen sagen, nein, 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 das, was ihr da sagt, ist nicht erlaubt. Das ist unamerikanisch. Ja, das geht nicht. Das kommt aus dem Diskurs raus. Ja, Bücher über Vererbungslehre oder Ähnliches werden aus den Schulbibliotheken entfernt. Solche Geschichten. Wenn das anfängt, dann haben wir ein riesiges Problem und daran müssen alle arbeiten. Man muss mal lernen, den Schaum vor dem Mund wegzukriegen. Man muss wieder lernen, es gibt unangenehme Auffassungen, die mir nicht gefallen, die brauchen aber ihren Raum zur Entfaltung. Das ist so. Und man kann die hart bekämpfen, das soll man auch. Aber es kann nicht sein, dass gesagt wird, es gibt Auffassungen, die sind illegitim. Die gibt es nicht in der Demokratie. Wir halten uns alle an Regeln. Und es gibt einen Diskursraum mit Regeln und diese Regeln werden durch das Gesetz festgelegt. Im Strafgesetz ist definiert, was ich darf und was ich nicht darf. Ich darf auf der Straße zur Enteignung von Unternehmern aufrufen, aber ich darf sie nicht enteignen. Das ist ganz einfach. Das weiß eigentlich jeder. Und ich darf natürlich in der Öffentlichkeit sagen, ich möchte eine Remigrationspolitik, aber ich darf es nicht machen. Aber ich darf es sagen, dass man es gerne möchte, auch wenn andere es unangenehm finden. Ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Und wir müssen lernen, dass die Feinde keine Unmenschen sind, sondern Menschen sind, die ihre Auffassung ändern können. Dass man sie vielleicht überzeugen kann. Dass sie bei anderen Wahlen, wenn die Situation sich verbessert hat, wieder anders wählen werden. Dass also die Dinge immer im Fluss sind. Menschen ändern ihre Auffassung. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Und dass wir lernen, wie Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe sagt, wir müssen lernen, dass wir freundschaftliche Feinde sind. Feinde in dem Sinne, dass wir leidenschaftlich streiten über die besten Konzepte. Und da sind die anderen die Feinde, weil wir deren Modell, deren Gesellschaftsmodell nicht teilen. Und Freunde in dem Sinne, dass wir einen gemeinsamen Raum miteinander teilen, der begrenzt, was man tun kann. Dass wir alle akzeptieren, dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Und dass wir uns darauf einigen können. Insofern sind wir Freunde. Und Freunde meint Mouffe damit, dass wir alle akzeptieren, dass wir die Demokratie erhalten wollen. Da sind wir Freunde. Wir alle gemeinsam. Und solange das alle tun, kann man Feindschaft pflegen. Und das ist nicht schlimm. Und wir haben dieses, in Deutschland dieses merkwürdige Bedürfnis, dass es in Frankreich so nicht gibt. Deshalb ist es kein Wunder, dass diese radikalen Demokratietheoretiker alle aus Frankreich kommen. Nämlich diese Sehnsucht der Deutschen nach dem Konsens. Den gibt es in Italien und in Frankreich nicht. Die Barrikade ist das Symbol der französischen Nation. Da kann es auch mal hart zur Sache gehen. Aber trotzdem akzeptieren in Frankreich alle sozusagen den geteilten Regelraum, nämlich die Demokratie. Und das haben wir nicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir das zurückbekommen. Wie das geht, dazu gibt es natürlich, es gibt keine Institution, die das einführen kann. Wir müssen uns alle, wenn wir öffentlich auftreten, Mühe geben. Ja, das fängt damit an, dass wir den anderen die Hand geben, dass wir mit den anderen uns zivilisiert unterhalten, dass wir streiten und in Abrede stellen, was die anderen tun, aber dass wir sie als Mitmenschen sehen, denen wir jede Chance zur Artikulation ihrer Ideen einräumen, auch wenn wir sie nicht teilen. Das kann man doch vorleben. Jeder von uns kann das tun. Und wenn einige Politiker damit im Parlament anfangen würden, oder es würden Journalisten anders fragen, und ich glaube, dann wäre viel gewonnen. Sowas spielt sich ja ein durch Vorbild, hat eine Vorbildfunktion. Ich mache das in meinen Seminaren in der Universität, indem ich den Studenten vorlege, welche verschiedene Auffassungen möglich sind. Zur Bewertung ein und desselben Sachverhalts, sage ich immer, gibt 10, 12, 15 verschiedene Perspektiven, die man haben kann auf das Problem. Und all diese Perspektiven sind legitim, aber ihr müsst sie euch nicht zu eigen machen. Aber verstehen, dass es viele Menschen gibt, die die Welt mit guten Gründen anders sehen. Ja? Dass ein gläubiger Muslim auf eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft anders schaut, das mag mir nicht gefallen, aber ich muss es ja einfach mal akzeptieren, dass es so ist. Und dann kann ich auch leichter damit umgehen. Solange nämlich alle akzeptieren, okay, die Regel gilt jetzt. Ja, ich darf aber trotzdem sagen, dass sie mir nicht gefällt, die Regel. Das muss gehen. Und wenn wir uns alle Mühe geben, glaube ich, dann kann das auch gelingen. Und da bin ich optimistisch.
Ja, ich glaube, wir werden wahrscheinlich einige Nachrichten bekommen, dass es vielleicht ein bisschen zu, zu naiv ist, das Denken, dass es ja, einfach klar, nur durch besseres Ding ist. Das wird garantiert kommen dazu. Ne? Das wird aber bestimmt auch als Kritik auf dein Buch kommen. Aber
das Problem ist doch einfach, in einer Demokratie hast du doch gar keine andere Wahl. Weil es doch keine Zentraldiktatur gibt, die ein Verfahren durchsetzen kann. Natürlich klingt naiv, aber welche Wahl hat man denn? Außer es vorzunehmen und es zu probieren mit anderen Menschen, mit denen man in Kontakt kommt. Man kann es doch einfach probieren. Und natürlich bin ich nicht naiv. Ich weiß auch, dass es misslingen kann. Es kann auch misslingen. Ja? Die Leute können am Ende so die Schnauze voll haben, dass sie sagen, Demokratie will ich gar nicht mehr. Habe ich gar keine Lust mehr darauf. Natürlich kann das passieren. Nur ich bin Optimist. Ich glaube, dass sich am Ende durchsetzen wird, dass wir alle von dieser Staatsform einen größeren Gewinn haben als von einer autoritären Ordnung.
Ja. Jörg Babarowski, meine Damen und Herren, schön, dass du da warst, Jörg. Vielen Dank für die Einblicke auch in dein Buch. Ja, es war super spannend, das zu lesen. Einmal noch am Volk vorbei zur Krise der liberalen Demokratie. Verlinkt ist es unter dem Post einfach, unter der Folge einfach wie immer. Einfach auf den Link draufklicken, dann habt ihr das Buch. Jörg, ich sage ein dickes Dankeschön, dass ich heute so lange mit dir sprechen durfte. Und Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, was lernen. Und bleibt sauber, seid lieb zueinander und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, tschüssi. Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.